Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr über die Antrittsvorlesung von Bernd Scherer heute Abend. Als Moderator oder Laudator hat man ja immer die unangenehme Aufgabe, irgendwelche originellen Einstiege zu finden. Das gilt gerade im Falle von Honorarprofessuren, weil Honorarprofessuren nicht etwa wegen des Honorars, das bekommen sie nicht, das ist honoris causa, sondern wegen ihrer Qualifikation und Qualität, die ja sehr häufig gerade nicht in einer disziplinären Ausbildung bestanden hat, in dem Fach, in dem sie ihre Professur bekommen, weil also diese gewisse Fachdistanz ja eben auch bestimmter Brücken und Gedanken dann bedarf. Also stellt sich die Frage, warum Bernd Scherer Professor für europäische Ethnologie werden sollte, und ich muss da eine Antwort suchen. Und eine erste Antwort habe ich ganz schnell gefunden im Internet. Nicht bei Wikipedia, sondern auf der Homepage des Deutschlandfunks, die ich aber erst jetzt gelesen habe. Und zwar unter dem Datum 2. Januar 2006 steht online Folgendes. Man kann ihn sich auch gut an einer Universität vorstellen, als hochgewachsenen Philosophieprofessor mit der randlosen Brille, dichtem, etwas krausem Haar und einem robusten Sakko über dem sportlichen Pullover. Einer, und jetzt kommt's, der in langen Sätzen spricht, das ist offenbar die akademische Qualifikation, so wird man Professor. Für Bernd Scherer stand eines eigentlich schon auf dem Gymnasium fest, heißt es dort, Doppelpunkt, er wollte eine akademische Laufbahn einschlagen und Professor werden. Also, die erste Antwort ist gefunden, er wollte schon immer. Die zweite Frage lautet deshalb aber natürlich, weshalb erst jetzt? Antwort, weil Bernd Scherer nach Gymnasium und Studium dann doch erstmal das richtige Leben erkunden wollte. Deshalb hat er nach dem Studium 1973 bis 1979 in Saarbrücken, dem Studium der Philosophie, Germanistik und Geschichte, erst einmal ein ganz ordentliches Staatsexamen abgelegt. Er hat 1980 als Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes mit seiner Promotion begonnen, hat sie auch ganz ordentlich im Zeitraum 1983 abgeschlossen, war während dieser Zeit aber eben auch in Oxford, war in Bloomington in USA und hat dann 1983 zum Dr. Phil promoviert. Von 1983 bis 1985 war er dann wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität des Saarlandes und dann scherte er aus, wie der Name schon sozusagen programmatisch sagt, und eben es ging nicht direkt auf den Professor weiter, sondern Bernd Scherer wollte die Welt sehen. Dozentenausbildung des Goethe-Instituts in Lissabon, dann Dozent am Goethe-Institut in Düsseldorf, ich lasse die Jahre jetzt weg, weil die Stationen sind ja einfach so viele, dann Leiter des Goethe-Instituts in Karachi und Lahore, Abteilungsleiter Wissenschaft und Kultur am Haus der Kultur und der Welt in Berlin, stellvertretender Generalsekretär von 1996 bis 1999, dieser schönen Einrichtung, dann von 1999 bis 2004 Leiter des Goethe-Instituts in Mexiko, 2004 und 2005 Leiter der Abteilung Künste im Goethe-Institut München und seit Januar 2006 Intendant am Haus der Kulturen der Welt. Also Saarland, Oxford, Bloomington, Lissabon, Düsseldorf, Berlin, Karachi, Lahore, Mexiko, Berlin, Bernd Scherer wollte die Welt sehen. Er hat die Welt gesehen und hat eben ein anderes Lebensziel angesteuert, nicht Professor, beziehungsweise noch nicht Professor. Denn nun scheint die nomadische Phase im Leben von Bernd Scherer abgeschlossen. Er war genug in der Welt, nun zieht er es vor, die Welt vor Ort zu besichtigen in Berlin. Und man kann ja ohne alle Lokalarroganz sagen, es ist ja wirklich so, wir sind hier an einem Ort, in einem urbanen Raum, wo die Kulturen der Welt doch in vieler Hinsicht zu Gast sind und wo das Haus der Kultur und der Welt als Ort dieses Verhältnis eben gestalten will. Dabei kann Bernd Scherer auf eigene wissenschaftliche Entwicklungen und Konzepte zurückgreifen, denn seit 1984, seit seiner Dissertation, die damals den Titel trug Prolegomena zu einer einheitlichen Zeichentheorie, also einer semiotischen Philosophie, folgte, seitdem hat er sich vor allem Gedanken gemacht, Texte verfasst zu Fragen von Wissen und Interkulturalität, zu aktuellen Ethik- und Wertedebatten, vor allem aber auch immer wieder zu kulturellen Konflikten und Begegnungen. Vieles davon ist in Entwürfen, in den Artikeln, in Streitschriften, in Programmdebatten enthalten, beim Goethe-Institut wie beim Haus der Kulturen der Welt. Das sind also weniger Formen einer akademisch-monographischen Wissensproduktion als vielmehr programmatische und intervenierende Arbeiten. Und ich glaube, diese Entwicklung und dieser Einfluss und diese Handschrift ist in den letzten Jahren auch in der Entwicklung des Hauses der Kulturen der Welt zu spüren. Eben in einer programmatischen Erweiterung und Veränderung, in der ständigen Auseinandersetzung des HDW mit kosmopolitischen Konzepten von Kultur, mit kulturellen Beziehungen und Bezügen, mit der Situation kultureller Begegnungen, Spannungen, Mischungen, die sehr stark in den Vordergrund der Arbeit gerückt sind. Das nehmen wir gerade hier auch am Institut für Europäische Ethnologie sehr bewusst wahr. Das HDW betrachtet die Welt als ein Gefüge von Prozessen und Beziehungen, gerade auch im Blick auf Kunst und Musik, im Blick auf Literatur und Politik und vor allem auch in der Gestalt von Akteuren, von Initiativen, von Bewegungen, von Protagonisten bestimmter kultureller Produktion. Und so ist das HDW in den letzten Jahren vielleicht noch mehr als vorher eben zu einem Forum geworden, zu einer Bühne, zu einem moderierenden Zentrum kultureller Begegnungen und Beziehungen. Und deshalb lautet die Antwort auf die zweite Frage, weshalb gerade jetzt und weshalb Professor für europäische Ethnologie, weil diese Perspektive auf kulturelle Beziehungen und kulturelle Praxen im globalen Kontext und nach globalen Modi eben unsere Perspektive hier sehr nahe liegt. Der Perspektive einer europäischen Ethnologie, die gerade die globalen Horizonte kultureller Identitätsvorstellungen und die postkolonialen Perspektive kulturwissenschaftlichen Arbeiten sehr stark in den Vordergrund rückt. Dies haben auch die beiden Gutachterinnen so empfunden. Jede Professur muss natürlich mit ordentlichen Gutachten legitimiert und verifiziert werden. Die eine Gutachterin schrieb dazu, Bernd Scherer ist eine kulturwissenschaftlich höchst innovative Persönlichkeit des öffentlichen Lebens in Berlin mit internationalem Renommee, dessen Arbeitsweise wesentliche Anliegen der zeitgenössischen europäischen Ethnologie teilt und Antworten auf virulente kulturtheoretische wie methodologische Fragen bietet. In unterschiedlichen kulturvermittelnden Wirkungsbereichen hat Herr Scherer aktuelle gesellschaftliche Themen aufgegriffen, als globale Probleme in lokaler Verankerung beleuchtet und dazu vielfältige interdisziplinäre und interinstitutionelle Formen der Wissensvermittlung erarbeitet. Einer europäischen Ethnologie, zumal in einer kulturell pluralen Metropole wie Berlin, die ihr Arbeitsfeld im verstehenden Erschließen globaler Probleme aus lokaler Perspektive sieht, die kulturelles Wissen reflexiv generiert, mehrdimensional und dialogisch repräsentiert und die mit Blick auf die modularisierten Studiengänge eine besondere Aufgabe in der berufsorientierten Reflexion der Wissensvermittlung kulturwissenschaftlicher Arbeit wahrzunehmen hat, bietet die Bestellung von Herrn Scherer als Honorarprofessor eine überaus sinnvolle und die Ausrichtung des Instituts unterstützende Bereicherung. Und die zweite Gutachterin schließt an, die bei Scherer werdenden Ansätze und Perspektiven konvergieren stark mit der theoretischen und methodologischen Entwicklung einer internationalen Kulturanthropologie und europäischen Ethnologie, die ihr klassisches wissenschaftliches Interesse am Fremden in neuen Formen der Auseinandersetzung und der Repräsentation des globalen Anderen transformiert, wobei insbesondere die Dezentrierung westlicher Autorität über Moderne durch den Blick in andere europäische und nicht-europäische Modernen eine wesentliche Rolle spielt. Ja, so haben wir das auch gesehen. Deshalb freuen wir uns sehr auf Bernd Scherer als neuen professoralen Kollegen an unserem Institut. Und wir freuen uns heute Abend auf seine Antrittsvorlesung, die den verheißungsvollen Titel trägt: Der Traum von der Einheit der Welt, wenn eine Utopie zur Wirklichkeit zu werden droht. Bitte, lieber Dr.
Lieber Wolfgang Graschuber, ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Einführung. Ich hätte den Text gerne schriftlich. Also wenn immer ich mich irgendwo bewerben werde in Zukunft, denke ich, ist das eine hervorragende Einführung in meine Person. Ich fühle mich besser verstanden, als ich es selbst hätte formulieren können. Ja, ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für die Einladung, diese Honorarprofessur anzunehmen, hier in Zukunft mit Ihnen, mit euch zusammenzuarbeiten. Darauf freue ich mich sehr. Ich danke auch Regina Röhmhild, die mich in dieser Reihe aufgenommen hat, über 1989 nachzudenken, was natürlich im Kontext des Hauses eine sehr sinnvolle Übung ist, wie wir gleich sehen werden. Ich freue mich auch sehr, dass ich sehr viele bekannte Freunde hier im Publikum habe, die mich zwar auch in dieser Rolle schon ein bisschen kennen, aber vielleicht nicht so ganz. Und möchte damit beginnen. Mitte des 19. Jahrhunderts, vielleicht soll ich das sagen, der Vortrag hat 7 Teile die sind nicht noch ganz so lang. Aber wenn man ja schon mal so eine Antrittsvorlesung machen soll, macht man sich ja auch so seine Gedanken. Mitte des 19. Jahrhunderts hatte eine Frau die Lebenserwartung von 30 Jahren. Heute darf sie damit rechnen, 85 Jahre zu werden. Diese Verlängerung des Lebensalters veränderte unsere Gesellschaft grundlegend. Von den Versicherungssystemen bis zum Konsumverhalten, ja selbst der Begriff der Ewigkeit unterliegt einem grundlegenden Wandel. Das Eheversprechen einer 20-Jährigen band sie im 19. Jahrhundert durchschnittlich für 10 Jahre. Heute sind es 60 Jahre. Die Ewigkeit ist länger geworden, manchmal auch härter. Michel Serre führt dieses Beispiel an, um deutlich zu machen, was eine grundsätzliche Veränderung menschlicher Gesellschaft bedeutet. Für uns soll es ein Kompass zur Beantwortung der Frage sein, ob das Jahr 1989 einen grundlegenden Einschnitt in der Geschichte bedeutet. Dem Fach europäische Ethnologie verdanken wir unter anderem die Einsicht, dass wir bei der Beschäftigung mit der Welt die eigene Gesellschaft und damit die Position, von der wir her die Welt betrachten, nicht aus den Augen verlieren sollten. Also liegt es nahe, dass ich zunächst meinen jetzigen Lebensmittelpunkt genauer in den Blick nehme, das Haus der Kulturen der Welt. Das Haus der Kulturen der Welt wurde nämlich 1989 gegründet, und zwar noch vor dem Fall der Mauer. Es ist, wenn 1989 ein Wendejahr darstellt, eine Institution, die sich noch dem Ancien Regime verdankt, aber erst in der neuen Zeit zu seiner Bestimmung gefunden hat. Bei genauerer Betrachtung des Auftrages, der dem Haus bei seiner Gründung mit auf den Weg gegeben wurde, sticht ein Widerspruch ins Auge. Der Name des Hauses verweist auf die Welt als Ganzes. Im Auftrag war aber nur vorgesehen, die nicht-europäische Welt in Berlin darzustellen. Die Auseinandersetzung mit Europa bzw. dem Norden war dem Haus der Kulturen der Welt ausdrücklich nicht aufgetragen. Nun könnte man argumentieren, dass es eine politische Entscheidung war, sich nur auf einen Teil der Welt zu konzentrieren und auf den anderen nicht. Wenn sich bei dieser Definition des Auftrages nicht eine Grundhaltung artikulieren würde, der eine 500-jährige Geschichte zugrunde liegt. Dieser Entscheidung verdankt sich nämlich einer grundlegenden Art und Weise, die Welt zu sehen. Die eigene europäische Position stand bei diesem Blick nicht in Frage, sie war gesetzt. Sie stand sozusagen vor dem Bild, das sie betrachtete. Europa ist souverän und es definiert, wie die anderen zu sehen sind. Deren Perspektive auf die Welt spielt keine Rolle. So viel zur Einleitung. Jetzt der zweite Teil, der Blick des Westens. Der Verweis auf den Blick kommt nicht von ungefähr. Die Art und Weise, wie Europa die Welt betrachtete, bestimmte sein Verhältnis zum Rest der Welt über mehrere Jahrhunderte. Die Geschichte des Blickes beginnt im 14. und 15. Jahrhundert durch die Entdeckung der Zentralperspektive als einem bildgebenden Verfahren. Hans Belting hat in seinem Buch Florenz und Bagdad aufgezeigt, wie die Künstler der Renaissance diese Bildtechnik durch das Studium einer anderen Kultur entwickelten, nämlich der Kultur der Araber und ihrer mathematischen Untersuchungen zum Sehen. Uns beschäftigt hier, wie diese neue Bildkultur dann zu einer Leitkultur der Erschließung der Welt wurde. Mit der Zentralperspektive betritt eine Kulturtechnik die Weltbühne, die den Blick eines idealen Betrachters im Bild repräsentiert. Gleichzeitig bestimmt sie die Perspektive, aus der die Welt zu sehen ist. Es gibt nur eine, nicht mehrere Perspektiven. Dem Betrachter tritt eine Welt gegenüber, die durch die Zentralperspektive als Raum erschlossen ist. Dieser Raum verweist nicht mehr auf einen externen Betrachter, also das Auge Gottes. Es erstreckt sich zwischen dem Auge des Betrachters und dem Horizont, da wo der Fluchtpunkt angesiedelt ist. Mit dem Fluchtpunkt wird der Raum vor dem Betrachter aufgespannt. Die Darstellung von Architektur bietet sich dabei als ideales Experimentierfeld an, wie dies an den berühmten Stadtpanoramen aus Urbino vom Jahr 1470 in der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen hier in Berlin studiert werden kann. Kennen Sie sicher alle das Bild? Figuren treten in dieser Architektur nicht selten als bloße Staffage auf. Der gestaltete Raum wird in den Blick gerückt. Er wird vor den Augen des Betrachters ausgebreitet. Der Verweis auf die Architektur hat aber noch einen tieferen Grund. Das mathematisch-geometrische Verfahren der Projektion erzeugt auf dem zweidimensionalen Bild eine dreidimensionale Struktur. Hier wird eine Welt konstruiert bzw. wortwörtlich gebaut. Der Künstler tritt als Architekt, Bauherr der Welt auf. Diese tritt aufgrund der Zentralperspektive dem Betrachter als die eine Welt gegenüber. Die Bedeutung dieser Entwicklung in der Renaissance wird offenkundig, wenn sich zum Beispiel mit der chinesischen Bildauffassung verglichen wird. Die chinesische Bildtradition kennt keine Zentralperspektive. Darum bewegt sich der Blick des Betrachters im Bild, nimmt also verschiedene Perspektiven ein. Keine Perspektive ist vorrangig. Die Sicht auf die dargestellte Welt ist nicht im Bild vorgegeben. Der Betrachter nimmt die Bildwelt wahr, indem er sich in ihr bewegt. Die visuelle Erfahrung ist an eine Bewegung geknüpft, nicht an eine fixierte Architektur. Der Betrachter erschließt sich die Welt des Bildes, indem er verschiedene Perspektiven einnimmt. Mit der Repräsentation des Blicks über die Zentralperspektive im Bild definiert die europäische Malerei auch ihr Verständnis von Wahrnehmung. Wahrnehmung ist nicht ein Prozess, in welchem dem Subjekt, wie in der chinesischen Bildtradition, beim Durchwandern des Bildes auch etwas widerfahren kann. Der über geometrische Verfahren konstruierte Blick ist ausschließlich aktiv gedacht. Er erschließt die Welt. Damit wird das durch die Zentralperspektive definierte Bildverständnis zum Grundmodell des europäischen Weltverständnisses in den folgenden Jahrhunderten. Es geht um die Erschließung der Welt sowohl im Hinblick auf andere Kulturen und Gesellschaften wie im Hinblick auf die Natur. Die Mathematik in Verbindung mit einem Verständnis von Wahrnehmung, in dem der Mensch nur Akteur ist, bilden die Grundlagen dieser Entwicklung. Drittes Kapitel, die Vermessung der Welt. Konstruiert die Zentralperspektive die eine Welt für den europäischen Betrachter in der horizontalen, so wird im 17. und 18. Jahrhundert ein Verfahren entwickelt und auch verwirklicht, das es ermöglicht, die Einheit der Welt aus der vertikalen Perspektive wahrzunehmen. Dies gelingt, ohne dass der Mensch je in einen Flugkörper gestiegen wäre. Es handelt sich um die Kartografie, also die Vermessung der Welt und ihre Repräsentation in Karte und Globus. Die moderne Landvermessung begann zunächst in Frankreich des 17. Jahrhunderts. Zuvor gab es zwar auch schon Karten, die aber eher interessante Geschichten erzählten, als präzise geografische Orientierungen zu liefern, wie Jonathan Swift es in einem kurzen Gedicht auf den Punkt brachte. Zitat: Seht doch nur der Geographen Fabelbilder, beleben Afrika mit wüstem Kriegstanz wilder, lassen über seine leeren Weiten mangels Städten Elefanten schreiten. Zitat Ende. Die Vermessung Frankreichs gestaltete sich als ein Großunternehmen, das im Jahr 1669 von dem Astronomen Giovanni Domenico Cassini begonnen wurde und erst 1793 mit der Vorlage der ersten topografischen Karte Frankreichs ein vorläufiges Ende fand. Mit der Karte verschaffte sich der durch die Aufklärung geprägte Staat ein Instrument, das es erlaubte, den vorhandenen Raum in ein Staatsterritorium zu transformieren, das mittels einer rationalen Verwaltung erschlossen werden konnte. Die Karte definierte in diesem Sinne erst, was Frankreich als Territorialstaat ist. Das entscheidende Verfahren bei der Vermessung bestand in der Triangulation. Diese beruht darauf, dass man Dreiecke durch Erhebungen in der Landschaft konstruiert. Kennt man alle Winkel des Dreiecks und eine Seitenlänge, lassen sich die anderen Seiten bestimmen. In einem ersten Schritt wird durch dieses Verfahren eine Vielzahl von Dreiecken an der Erdoberfläche erzeugt, die jeweils konkrete Beobachtungspositionen als Bezugspunkt haben.
Nochmal in der Konkretheit. Also hier, das ist so ein Punkt, der herausgehoben wird und an dem man dann diese Dreiecksbemessung anlegen kann.
Da die Erdoberfläche aber gekrümmt und nicht eben ist, müssen diese in einem Abstraktionsverfahren in eine Ebene projiziert werden. Dadurch lassen sich dann Entfernungen zwischen Orten in einer zweidimensionalen Karte abbilden. Neben diesen konkreten Messverfahren wurde die Erde in Längen- und Breitengrade eingeteilt. Zunächst werden die Breitengrade festgelegt. Die Breitengrade orientieren sich am Äquator, der durch die Äquidistanz zu den Polen definiert ist. Die Längengrade mussten dagegen aufwendiger durch die Orientierung an den Jupitermonden oder mit Hilfe des Chronometers von John Harrison definiert werden. Über Längen- und Breitengrade wird eine Rasterdarstellung der Erdoberfläche erzeugt. Diese Rasterung erlaubt es dann, unter Einbeziehung der konkreten Messungen, die Position jedes Erdenpunktes genau in einer Karte zu bestimmen. Die Vermessung der Erde und ihre Repräsentation in Karten beruht also wesentlich auf geometrischen Verfahren. Auf die Vermessung folgt die Abstraktion von den konkreten Messhandlungen, um dann konkrete Orte als Punkte in einem Raster zu definieren. Diente das Verfahren im Falle Frankreichs noch dazu, um den konkreten Raum in ein abstraktes Bild zu überführen, diente es im Falle der USA schon dazu, Realität selbst zu gestalten, wie sich an der Jefferson-Hartley-Karte verdeutlichen lässt. Sie geht zurück, diese Karte geht zurück auf eine Zeichnung von Thomas Jefferson, die dieser 1783 bei einem Paris-Aufenthalt erstellt hat. Hier wird das scheinbar leere Gebiet nach den Verfahren der Rasterungen bereits aufgeteilt. Es erfolgt eine Geometrisierung des Raumes, die die Existenz der dort lebenden Indianer ausblendet und komplett von den vorhandenen Lebens- und Erfahrungsraum absieht. Auch hierbei wird das Zusammenspiel von Mathematik und einem einseitigen, nur die Akteursrolle betonten Wahrnehmungsvorgang deutlich. Eine Auseinandersetzung mit der Perspektive der lokalen Bevölkerung, die der eigenen Wahrnehmung andere Formen der Erfahrung ihres Landes entgegengesetzt hätte, ist nicht vorgesehen. Ja, es ist aufgrund der seriellen Implikation des mathematischen Modells nicht einmal notwendig, sich selbst in alle kartografisch erschlossenen Bereiche zu begeben. Die Geometrisierung erlaubt es, über den unmittelbaren Erfahrungsraum des Einzelnen, aber auch lokaler Gemeinschaften hinweg, sich das Territorium der USA schnell anzueignen. So entstehen die USA als Territorialstaat. Das nächste Großprojekt ist die kartografische Erfassung des indischen Subkontinents zwischen 1765 und 1845 durch die Briten. Lange Zeit waren den Briten und den Europäern nur die Küsten Indiens bekannt. Mit der Vermessung des gesamten Subkontinents wird ein Raum erschlossen, der sich aus einer Vielzahl von Landschaften, Kulturen und Gesellschaften zusammensetzt. Erst durch seine kartografische Repräsentation erscheint er als Einheit. Rekapituliert man die Geschichte seit der Renaissance, so lässt sich festhalten: In dem Moment, in dem sich die Europäer über Entdeckungs- und Eroberungsreisen in die Welt aufmachen, benötigen sie zunehmend genauere Darstellungen, um sich in der neuen Welt zu orientieren. Mit diesem Aufbruch hatten sie aber auch die Einheit ihrer konkreten Lebenswelten mit den sozialen und kulturellen Beziehungen aufgegeben und damit eine Welt, deren Einheit durch Mythos und Religion garantiert war. Dieser Verlust wird nun durch mathematisch-geometrische Verfahren kompensiert. Sie, diese Verfahren, erlauben es, die Einheit der Welt als Ganzes wiederherzustellen. Die Mathematik tritt an die Stelle Gottes bzw. des Mythos. Ist diese Welt einmal als Ganzes in die Repräsentationsweisen von Karten und Globen überführt, steht sie vermeintlich zu jeder Zeit und an jedem Ort zur freien Verfügung. Der holländische Künstler Jan Vermeer hat diesen Moment in dem Ölgemälde Der Geograf aus den Jahren 1668-1669 erfasst. Der Geograf Vermeers steht mit dem Kopf nach vorne gebeugt in einem Zimmer. Von dem eigentlichen Gegenstand seiner Untersuchung der Außenwelt ist er durch ein Fenster getrennt. Die Welt liegt nur in der Form einer Repräsentation, nämlich als Karte vor ihm. Um die Welt zu vermessen, muss er nicht mehr in sie hinaustreten, sich in ihr bewegen. Ihm genügt die Bearbeitung des Bildes der Welt. Daran erinnert uns der Stechzirkel in seiner linken Hand. Auch das Licht, das durch das Fenster fällt, führt uns nicht eine Landschaft vor Augen, sondern leitet den Blick auf die unterschiedlichen Repräsentationsweisen, die Karten auf dem Tisch und dem Boden und an den Wand und den Globus. Insbesondere fällt das Licht auf das Gesicht des Geografen. Es symbolisiert dessen Erleuchtung. Das eigentliche Geschehen spielt sich im Kopf des Geografen ab, der die im Zimmer angehäuften Karten und Dokumente deutet. Vermeers Geograf versinnbildlicht damit einen dramatischen Wendepunkt der Menschheitsgeschichte, die Loslösung der Kultur von der Naturgeschichte des Menschen. Das heißt, der moderne Mensch beschäftigt sich nicht mehr hauptsächlich mit der Natur selber, sondern mit Theorien über die Natur. Die Kartografie macht es möglich, dass der Mensch der ganzen Welt als Beobachter gegenübertritt. Sie bedient sich dabei mathematisch-geometrischer Verfahren, die eine Welt durch Abstraktion und damit Ausblendung aller individuellen und gesellschaftlichen Perspektiven erzeugt. Es ist eine Welt, die aus Messdaten besteht, die in ein Raster eingefügt sind. Gleichwohl basiert der Blick des Geografen auf einer konkreten Erfahrung. Es ist der Blick des Westens auf die durch ihn konstruierte Welt. Welche Rolle geometrische und damit abstrahierende Verfahren bei der Begegnung der Europäer mit anderen Kulturen und Gesellschaften spielen, lässt sich exemplarisch im 20. Jahrhundert an der Arbeitsweise von Le Corbusier studieren. Damit kommen wir zum vierten Kapitel, die Realitätskonstruktion im 20. Jahrhundert. Le Corbusier entwickelt in den Jahren 1931 bis 1942 den berühmten Plan Ubis für Algier. Aufgrund mangelnder Unterstützung konnte dieser Plan nie umgesetzt werden. Er gilt aber als bedeutender Referenzpunkt für die Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Bereits 1931 bei seiner Reise nach Algier entdeckt Le Corbusier am Beispiel von Fes die Bauprinzipien einer nordafrikanischen Stadt für sich mit folgenden Worten. Diese Stadt sei von innen gebaut, das heißt, dass die menschliche Zelle ökonomisch exakt im Maßstab der menschlichen Gliedmaßen, der menschlichen Gästen, der menschlichen Beschäftigungen funktionieren, der eigentliche Grund für die Stadt ist. Das grundlegende biologische Element, das in sich richtig konstituiert, keimt und sich multipliziert. Und das Ganze steht im Dienst der Zelle. Jede Geste in der Medina ist effizient. Man findet, was man braucht. Alles ist schnell, weil alles in einem kompakten Molekülzustand konzentriert ist. Le Corbusier erkennt also unmittelbar den anthropozentrischen, auf den Menschen bezogenen Kern der orientalischen Bauweisen. Die Stadt entwickelt sich von innen nach außen, erschließt sich so für den einzelnen Menschen, wenn er sein Haus verlässt, wie ein organisches Ganzes. Die verschiedenen Funktionen der Medina übernehmen dabei die Rolle von Gliedmaßen. Vor dem Hintergrund dieser Analyse erscheint dann der Plan Ubis, den Le Corbusier in den folgenden Jahren entwickelt, als krasser Gegenentwurf zu seiner Analyse der orientalischen Stadt. Danach soll die verwinkelte Kaspa zu 60% entkernt werden. Für ihre Bewohner war ein gigantischer Wohnblock vorgesehen, der sich an der Küste entlang bis auf die Hügel der Stadt erstrecken sollte.
Also genau dieser.
Also, sorry. Also Sie sehen, da soll die gesamte Medina soll eigentlich fast, also zu 60% soll die Kaspa des Stadtzentrums entkernt werden. An die Stelle einer organisch entwickelten und dabei verwinkelten Stadt tritt eine architektonische Großstruktur, die die Stadt nach außen zum Meer hin öffnet.
Es gibt noch ein anderes Foto. Naja, das ist nicht viel besser.
Für den Bewohner Algiers hätte dies zur Konsequenz, dass er sich nicht mehr durch einen städtischen Raum bewegen würde, in dem er an jeder Ecke eine neue Wahrnehmung, eine neue Erfahrung machen könnte, und der Blick in eine andere Richtung wandern würde. Vielmehr erschlösse sich die Gesamtstruktur Algiers, wie es Le Corbusier konstruiert hatte, mit einem Blick. Wie sich diese Position aus der ursprünglichen Beschreibung entwickelt haben könnte, wird verständlich, wenn man berücksichtigt, dass Le Corbusier sein architektonisches Analysesystem auf den Menschen selbst anwendet. Unschwer lassen sich Parallelen zu der Vermessung des Menschen durch Leonardo da Vinci erkennen. Der Körper wird dabei in Proportionen untergliedert und in ein kartesianisches Messsystem übersetzt. Ausgangspunkt ist dann nicht mehr der konkrete organische Mensch, sondern der in seine Proportionen und Maße zerlegte, also abstrahierte Mensch. Dieser ist angesiedelt in einem völlig offenen Raumsystem. Die anthropozentrische Zentrierung der orientalischen Baustruktur wird dabei verlassen. Aufgrund der Konstruktionsprinzipien lassen sich im Verständnis Le Corbusiers dann alle konkreten Perspektiven auf eine Stadt in diese Struktur übersetzen. Dazu gehört auch Le Corbusiers eigener orientalischer Blick durch den er sich immer wieder der orientalischen Stadt annähert. Es ist dieses kartesianische Verfahren der Übersetzung konkreter Perspektiven in eine abstrakte Struktur, die es Le Corbusier erlaubt, überall auf der Welt zu bauen, nicht indem er eins zu eins dasselbe baut, sondern indem er von den je konkreten Kontexten allgemeine Strukturen abstrahiert. Die abstrahierte Struktur garantiert die Einheit der Welt. Nun gibt es aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch die Gegenbewegung in Europa, in der Künstler die Vorstellung von der Einheit der Welt durch die Artikulation einer Perspektivenvielfalt in Frage stellen. So führt uns James Joyce in Ulysses während eines Tages im Juni 1904 durch die Stadt Dublin. Das Unerhörte an diesem Roman liegt unter anderem darin, dass über 1000 Seiten der triviale Alltag der Bewohner dieser Stadt ausgebreitet wird. Im Fokus steht nicht die scheinbare Realität, sondern ihre Auflösung in eine Vielzahl von Perspektiven. Die wiederum ruft einen vorher nicht gekannten Reichtum an Darstellungsweisen auf den Plan. Von Musiknotation über Verse, Reportagefetzen hin zu Dialogen und Erzählpassagen. Keine dieser Darstellungsformen hat Vorrang. Der Leser sieht sich im Verlauf der Lektüre gezwungen, die unterschiedlichen Perspektiven selbst einzunehmen. Er steht nicht einer Welt gegenüber, die vor ihm entfaltet wird. Er bewegt sich in der Welt des Romans. Eine ähnliche Entwicklung lässt sich im Bereich der bildenden Kunst feststellen. Die Künstler revoltieren gegen eine Einengung auf die Zentralperspektive. In den Worten George Bracks klingt das so, Zitat, die herkömmliche Perspektive befriedigt mich nicht. In ihrer Mechanisierung gibt sie nie den vollen Besitz der Dinge. Sie geht von einem einzigen Standpunkt aus und verlässt ihn nie.
Hier ein Bild.
Die Zentralperspektive hindert Bracks, wie er weiter ausführt, eine komplexe Erfahrung des Raums ins Bild zu setzen, bei der nicht nur das Sehen, sondern auch das Greifen eine Rolle spielt, also der haptische Aspekt. Mit dem 17. Jahrhundert, dem Zeitalter der Aufklärung, lösen sich die Naturwissenschaften aus dem Dach der Philosophie und beginnen ihren Triumphzug. Sie sind es, die mit ihren Methoden und Erkenntnissen definieren, was die Realität ist. Die Künstler der Modernen wollen erst gar nicht in Konkurrenz zu diesem Realitätsverständnis treten. Ihnen sind alle Regeln und Konstruktionsverfahren, die auf Intersubjektivität abzielen und wie sie in den Kunstakademien des 19. Jahrhunderts gelehrt werden, verhasst. So schreibt Monet 1868 bei einem Landaufenthalt an seinen Freund Frédéric Bazzi, Zitat, meinen Sie nicht, man ist besser allein mit der Natur? Was ich hier tue, wird wenigstens den Vorzug haben, dass es nichts anderem gleicht, weil es allein Ausdruck meines eigenen Erlebens ist. Auch die Künste emanzipieren sich also von der Philosophie, aber nicht um eine objektive Realität darzustellen, sondern um Subjektivität zum Ausdruck zu bringen. Das heißt nicht, dass die Künste die Auseinandersetzung mit Wirklichkeit, der inneren wie äußeren, aufgeben, aber sie artikulieren dabei die subjektive Perspektive des Künstlers. Das Beispiel Le Corbusiers führt vor Augen, wie die mathematische Welt sich westlicher Moderne in der Architektur sinnlich erfahrbare Gestalt erhält. In Berlin kann man dies in besonderer Art und Weise an dem Gebäude des Hauses der Kultur der Welt gewahr werden, der früheren Kongresshalle. Sie wurde in den 50er Jahren von dem amerikanischen Architekten Hugh Stubbins entworfen und sollte im Kontext der ersten internationalen Bauausstellung im Westen der Stadt als ein Symbol westlichen Freiheitsdenkens weithin sichtbar sein. Deshalb erhebt sie sich über einen Sockel, dessen quadratische Form sich in der Rasterung der ebenfalls quadratischen Dachplattform widerspiegelt. Auf diesem gerasterten Weltausschnitt sitzt dann das Auditorium in Form eines Auges, einem Oval nach außen als Augapfel klar erkennbar. Die Architektur bringt zum Ausdruck, Hier ist der Ort, das Haus, von dem aus über die erschlossene eine Welt verhandelt wird. Es ist die Architektur eines universalgeschichtlichen Verständnisses, dessen historische Entwicklung ich gerade aufgezeigt habe. Fünftens, die Simulation der Wirklichkeit. Dieses universalgeschichtliche Verständnis scheint genau im Jahre 1989 mit dem Fall der Mauer dann auch Realität zu werden. Die Universalgeschichte tritt sozusagen in die Geschichte ein und ist gleichzeitig, wie Francis Fukuyama formuliert, an ihr Ende gekommen. Mit dem Sieg des Westens und damit der weltweiten Verbreitung seiner Idee der liberalen Demokratie und ihrem ökonomischen Pendant der Konsumgesellschaft hat, so Fukuyama in der Nachfolge Hegels, die Entwicklung gesellschaftlicher Ideen ihre Höhe und Endpunkt erreicht. Die Einheit der Welt ist auch auf ideologischer Ebene hergestellt. Steht der Fall der Mauer als politisches Symbol für diese Entwicklung, so erscheint die Gründung des World Wide Web im selben Jahr 1989 als das technologische Tool dazu. Begleitet wird die Einführung des World Wide Webs von der Digitalisierung der Medienwelt. Sie beschließt vorläufig die Darstellungssysteme der Realität. Die Digitalisierung bedeutet, dass alle bildlichen Darstellungen der Welt im Prinzip von der konkreten Seherfahrung von Menschen gelöst werden und in Form eines gerasterten Bildaufbaus wiedergegeben werden können. Die Grundlage für diese Entwicklung stellt die extreme Steigerung der Rechnerkapazität von Computern dar. Diese erlaubt es, aus kleinsten Pixeln, das sind Quadrate, so komplexe Bildstrukturen aufzubauen, dass damit eine dreidimensionale Realität simulierbar wird. Das Raster dient hier nicht mehr nur als Grundlage, um sich wie auf einer Karte zu orientieren. Aufgrund der Minimalauflösung, die vom Auge nicht mehr nachvollzogen werden kann, erhält die Pixelstruktur eine inhaltliche Qualität. Form wird Inhalt. Das Medium wird zu einer sekundären Realität. Damit schafft die Mathematisierung eine Sekundärwelt. Deren Konstruktion ist nicht mehr an die leibliche Seherfahrung gebunden. Sie tritt vielmehr zu dieser konkreten menschlichen Erfahrung, wie der Widerstand einer für die, die der Widerstand einer äußeren Welt konstitutiv ist, in Konkurrenz. Wir erinnern uns, dass die Widerständigkeit von Erfahrung, in der sich der Mensch als Leidender und nicht als Akteur versteht, mit dem Wahrnehmungsmodell der Renaissance, nämlich der Zentralperspektive, sowieso in den Hintergrund getreten ist. Die tatsächliche Simulation von Realität ist somit die konsequente Fortsetzung dieser Entwicklung. Der Mensch strukturiert nicht mehr nur die Realität in der Wahrnehmung, sondern wird im buchstäblichen Sinne zum Schöpfer von Realität. Diese so künstlich erschaffenen Weltmodelle interagieren nun auf unterschiedlichste Weise mit unserer primären Realität. Nicht selten werden sie benutzt, um eine Präzision und Kohärenz vorzuführen, die in der wirklichen Welt nicht anzutreffen ist. Ihr Erfolg beruht wesentlich darauf, dass sie einerseits eine scheinbar sinnlich konkrete Welt abbilden, gleichzeitig aber auch eine globale Reichweite haben, also universal gültig zu sein vorgehen. Wie ein klassischer Globus oder eine Weltkarte erlauben sie es aufgrund der zugrunde liegenden Mathematik, die Welt als Ganzes zu erfassen. Die in diesem Kartenmaterial dargestellten Abstraktionen werden aber durch Simulationen ersetzt. Der Betrachter bildet sich ein, einen Zugriff auf die ganze Welt in ihrer Konkretheit zu besitzen und daraus auch zukünftige Entwicklungen vorhersagen zu können. Die Utopie von der Einheit der Welt scheint Wirklichkeit zu werden. Es gibt kaum einen Bereich, in dem die Fähigkeit, Voraussagen machen zu können, so unmittelbar Erfolg verspricht, wie in dem der Finanzmärkte. So war es kaum verwunderlich, dass 1990 und 1997 in kurzen Abständen also Finanzmathematiker den Nobelpreis für Ökonomie erhielten. Robert Merton und Myron Scholes, die 1997 geehrt wurden, waren schon zuvor in einer der bedeutendsten Hedgefondsfirmen der Welt, Long-Term Capital Management, eingestiegen. Diese warf auf der Grundlage scheinbar sicherer Risikomodelle, die genau auf der Grundlage solcher Simulationsmodelle beruhten, zunächst traumhafte Gewinne ab. 1995 43%, 1996 40%, 1997 immerhin noch 17%. 1998 verfügte der Fonds über 5 Milliarden Dollar, denen 125 Milliarden Dollar an Krediten gegenüberstanden. Es gab also nur eine Deckung mit 4% Eigenkapital. Im September des Jahres 1998 kollabierte der Fonds. Die Realität folgte nicht mehr den Computermodellen der Risikobewertung. Die Utopie von der Einheit der Welt erlitt Schaden. Ermöglicht die Digitalisierung, die Einheit der Welt zu evozieren, indem aus Pixeln scheinbar echte Sekundärwelten konstruiert werden, so verbindet die Datenübertragung durch das World Wide Web grundverschiedene Lebenswelten und stellt dadurch eine vorgebliche Gleichheit zwischen weit voneinander entfernten unterschiedlichen Realitäten her. Ein extremes Beispiel dafür ist die Kriegsführung. Am 5. August 2009 beobachteten einige Beamte in der CIA-Zentrale in Longley einen der meistgesuchten Terroristen Pakistans, Baidullah Mehsud. Der aber saß am anderen Ende der Welt mit seiner Familie auf dem Dach seines Hauses in Sangara, ein Dorf in Südwaziristan an der afghanistanischen Grenze. Die Bilder stammten von einer Drohne, einem unbemannten Flugkörper. Solche Drohnen sind in den letzten Jahren ständig über Nordpakistan und Afghanistan im Einsatz. Ihre Piloten arbeiten aber in Longley, in den USA. Es sind Zivilisten, die tagsüber vor Geräten sitzen, die Videospielen mit Joysticks gleichen. Einer dieser virtuellen Piloten drückte auf Befehl der Einsatzleitung am 5.8.2009 auf den Knopf und zündete damit zwei Hellfire-Raketen der Drohne, die die Bilder übertragen hatte. Wenige Sekunden später konnten die Beamten in Longley in Echtzeit sehen, wie die Raketen auf dem Dach einschlugen und Mehsud mit 11 weiteren Personen töteten. Nach einem Tag vor dem Computerbildschirm kehrt der virtuelle Pilot zu seiner Familie zurück, um mit Frau und Kindern das Abendessen einzunehmen. Durch den Knopfdruck und das anschließende Einschlagen der Hellfire-Raketen werden Pilot und Anschlagsopfer Teil einer gemeinsamen Realität, einer existenziellen Beziehung mit tödlichem Ausgang. Gleichwohl beruht ihre gemeinsame Welt nur auf der Übertragung von Bildern. Der Pilot und seine Vorgesetzten treffen ihre tödlichen Entscheidungen auf der Grundlage eines Bildausschnitts. Sie teilen eine gemeinsame Realität mit den Akteuren in Pakistan, aber was haben sie von der Realität der Menschen in Waziristan verstanden? Sechstes Kapitel, der Kampf der Kulturen. Gehen wir zurück in das Jahr 1989. Viele Menschen im Westen teilten implizit oder explizit Fukuyamas Feststellung vom Ende der Geschichte und dem endgültigen Sieg des Modells westlicher Demokratie. Ich selbst landete in diesem Jahr in Pakistan, wo gerade Benazir Bhutto auf den Diktator Zia-ul-Haq gefolgt war. Ihre Wahl an die Spitze eines islamischen Landes, in dem kurz zuvor noch prämoderne Strafformen wie das Steinigen von Menschen verhängt wurden, schien die These vom Siegeszug westlicher Demokratiemodelle zu bestätigen. Eine intelligente und im Westen ausgebildete Frau verlieh dieser Zuversicht im Jahr 1989 für die gesamte islamische Welt ein Gesicht. Einem aufmerksamen Beobachter konnte aber in den Jahren nach 1989, also dem Jahr des Rückzugs der Sowjetunion aus Afghanistan, nicht entgehen, dass es im afghanisch-pakistanischen Raum noch ganz andere Entwicklungen gab. In den 80er Jahren hatten die Amerikaner zusammen mit Saudi-Arabien die Initiative Pakistans unterstützt, Muslime aus aller Welt einzuladen und mit Mujahidins zu kämpfen, um damit ein islamisches Bollwerk gegen die Sowjetunion zu errichten. In den Jahren 1982 bis 1992 kamen ca. 35.000 radikale Muslime aus 43 Ländern nach Afghanistan. Viele von ihnen blieben beim Abzug der Sowjetunion. Und es war genau im Jahr 1989, als der aus Saudi-Arabien stammende Osama bin Laden die Militärbasis Al-Qaida als Servicezentrum für die Araber, Afghanen und ihre Familien in Kabul errichtete. Damit begann 1989 eine Entwicklung an der scheinbaren Peripherie, die zum einschneidendsten Datum der jungen Geschichte des 21. Jahrhunderts führte, dem 11. September 2001. Im Jahr 2009 machte der afghanische Journalist Fahim Dashti im Haus der Kulturen der Welt auf diese Entwicklung aufmerksam und wies kritisch darauf hin, dass der Westen 1989 nur den Fall der Mauer als Weltereignis feierte und dabei den Rest der Welt aus den Augen verlor. Er fordert vom Westen, die Pluralität gesellschaftlicher Entwicklungen weltweit zu beachten und in seinem Verständnis einer globalen Welt zu berücksichtigen. Die sich neu artikulierende Vielfalt von Stimmen scheint Samuel Huntington Rechnung zu tragen, wenn er zu Beginn der 90er Jahre unter bewusster Abgrenzung zu Fukuyama auf die Existenz von verschiedenen Kulturen als Akteure der Weltpolitik verweist. Gegenüber der Fokussierung auf ökonomische und politische Aspekte bringt er damit Sprache, Geschichte, Normen, vor allem aber auch Religion als wichtige Bezugsgrößen menschlichen Handelns ins Spiel. Es sind Kulturen, die den Menschen Identität verleihen, die für Huntington zunehmend die Weltpolitik beeinflussen. Mit dem Bezug auf den kulturellen Aspekt setzt Huntington dem Homogenisierungsschema eine Antithese entgegen, die die Verschiedenheit menschlicher Wahrnehmungs- und Zugangsweisen auf die Welt zu thematisieren auffordert. Er öffnet damit eine Tür, die er aber im selben Zug zuschließt. Ihm geht es nicht wirklich um die Verschiedenheit menschlicher Weltzugänge, sondern um deren Objektivierung. Statt darüber nachzudenken, wie in einer multipolaren Welt unterschiedliche Wahrnehmungsweisen und Wertvorstellungen in einen Prozess zur Konstruktion gemeinsamer Realität führen könnte, friert er subjektive Weltzugänge ein. So entsteht eine Weltkarte, in der neben dem Raster und den Distanzen Kulturkreise über Punkte und Schraffierungen verzeichnet sind. Handelt es sich bei den Distanzen und Rastermarkierungen um Abstraktion von Messhandlungen, so repräsentieren die gepunkteten, schraffierten etc. Bereiche von Huntington Perspektiven von Subjekten, die als Gegenstände zusammengefasst sind. Kategorial entsprechen sich also beide Bereiche. Die Repräsentation in einer Weltkarte führt vor Augen, dass es sich letztlich auch bei Huntington um die eine Welt handelt, die er als westlicher Wissenschaftler definiert. Die Kulturen darin sind keine Akteure, sondern Objekte, die Huntington über ihre Tradition definiert, nicht über ihre aktuellen Formen, die Welt zu verstehen und zu verändern. Die eigentlichen Akteure bleiben die westlichen Politiker, denen Huntington eine Weltgliederung liefert, die ihnen das Handeln erleichtern soll. Die Politik von Bush Junior beweist, dass Huntington mit seiner Auffassung und seinem Anliegen nicht nur auf taube Ohren stieß. Der systematische Widerspruch in Huntingtons Vorgehen liegt darin, dass er einerseits den Verlust westlicher Definitionsmacht konstatiert, diese aber mit seiner eigenen Praxis wieder durch die Hintertür einführt, indem er den anderen durch seine Objektivierung nur eine passive Rolle in der Weltgeschichte zugesteht. Nummer 7. Lebensmodelle einer pluralen Gesellschaft. Wie könnte aber eine Praxis aussehen, die alternative Stimmen wirklich Gehör verschafft? Dazu möchte ich zum Schluss zwei Beispiele aus der heutigen Arbeit des Hauses der Kulturen der Welt diskutieren. Das erste Beispiel kommt aus China, wo sich der Künstler Song Dong mit den Umbruchprozessen in seiner Heimatstadt Peking auseinandersetzt. In Peking hält das Alte dem Modernisierungsschüben einer geradezu explodierenden Stadt nicht mehr stand. Ganze Stadtteile wurden in den letzten Jahren von Baggern niedergerissen. Dieses Schicksal drohte 2002 auch dem Haus der Mutter Song Dongs. Diese hatte gerade ihren Mann verloren. Samt dem Haus wären auch alle Gegenstände verschwunden, die sie seit den 50er Jahren aufbewahrt hat. Mit diesen Objekten verband die Mutter aber eine Vielzahl von Geschichten. In sie war buchstäblich ihr Leben eingeschrieben. So zeigte sie mir aus Hunderten von Gegenständen stolz eine Reisschale, die sie genau auf das Jahr 1957 zurückdatieren konnte. Es war das Jahr, als ihr Vater von den Kommunisten verfolgt im Gefängnis saß. Ihre Mutter schenkte ihr die Schale, weil sie im darauffolgenden Jahr ihr Universitätsstudium beginnen sollte. Die grünen Schalen aus Blech galten zu dem Zeitpunkt als besonders modern und waren für die jungen Leute deshalb viel begehrenswerter als die klassischen Keramikschalen. Auf der Rückseite sind zwei Zeichen eingeprägt. Das eine steht für die private Firma, die diese Gegenstände ursprünglich hergestellt hat, das andere für die Gesellschaft, der danach der Betrieb gehörte. Die Mutter hatte aufgrund der Räumungsankündigung schon das Haus verlassen und lebte in einer leeren Wohnung. Sie gab die Verbindung zur Außenwelt mehr und mehr auf. Ihr Blick richtete sich nur noch nach innen und sie verstummte zusehends. Daraufhin bot der besorgte Sohn der Mutter an, das alte Haus Balken für Balken abzubauen und mit allen aufbewahrten Objekten im Museum zu zeigen. Die Mutter lehnte zunächst ab, schämte sich vieler alter Sachen, stimmte aber schließlich zu. Die gemeinsame Arbeit am Haus und den Gegenständen brachte der Mutter die Sprache zurück. Indem der private Raum mit seinen Gegenständen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war, wurde aus der Erinnerungsarbeit Song Dongs und seiner Mutter ein öffentlicher Impuls. Das erhaltene Haus ist das Zeichen eines leisen Widerstandes gegen das Vergessen, das Zeugnis einer Geschichte verdrängten Lebens, das von der gegenwärtigen Entwicklung begraben wird. Das gewählte Verfahren der Dokumentation kommentiert nicht die Entwicklung, es führt sie vor Augen. Es bringt eine persönliche Erfahrung und Haltung in den Raum und löst eine öffentliche Diskussion aus. Dabei ruft Song Dongs Aktion nicht zu einem trivialen Nachmachen auf, nach dem Motto, ihr müsst nun alle erworbenen Gegenstände sammeln. Er führt vielmehr die Erfahrung seiner Mutter als Modell vor Augen, anhand dessen sich gesellschaftliche Entwicklungen beurteilen lassen müssen. Dabei wirft er Fragen auf wie folgenreich sind die Zerstörung der gegenwärtigen Umbruchprozesse in China für individuelle Personen wie Gemeinschaften? Wie können technologische und ökonomische Prozesse gestaltet werden, um dem Bedürfnis nach einem persönlichen Bezug zu der uns umgebenden Objektwelt gerecht zu werden? Welche Alternativen gibt es also zur Wegwerfgesellschaft? Das zweite Beispiel weist Ähnlichkeiten zu Song Dongs Projekt auf. Es ist aber eine Reaktion auf die Debatte um den Klimawandel. Vor circa 2 Jahren begannen wir im Haus der Kultur in der Welt darüber nachzudenken, wie wir uns in der Debatte um den Klimawandel einbringen könnten, da es sich ja offensichtlich um ein globales Phänomen handelt. Schnell wurde klar, dass die Klimaforscher, die die Katastrophe prophezeien, dies auf der Grundlage mathematischer Modelle tun. Sie werden jetzt einige Parallelen zu den Ausführungen von Ulrich Beck wiedererkennen vor Weihnachten. Diese erlauben genau Tipping Points zu definieren, Daten, an denen bestimmte Aspekte der Entwicklung nicht mehr reversibel sind. Der Charakter dieser Modelle ist vergleichbar mit denen der Finanzwirtschaft. Nur dass nicht das Paradies, sondern dass die Katastrophe vorausgesagt wird. Sie simulieren ein globales Geschehen, sind aber gleichzeitig losgelöst von jeder menschlichen Erfahrung. An die Stelle des konkreten, an Zeit und Ort gebundenen Erlebens des Wetters tritt das Klima als ein Prozess der Longue Durée, der nur über die Modelle erfahrbar gemacht werden kann, aber nicht wirklich erfahren werden kann. Die Überzeugungskraft der Simulation beruht, wie bei Computerspielen, auf der scheinbaren Nähe zur Realität. De facto gründet sie aber auf einer endlichen Anzahl von Parametern und einer von Menschenhand vorgenommenen Gewichtung, die in die Rechenprogramme eingegeben wird. Die Sprengkraft der Simulation beruht darauf, dass scheinbar ein objektiver Prozess abläuft, dem der Mensch im Wesentlichen aufgeliefert sei. Durch die Computermodelle der Klimaforscher wird der Mensch also zum Objekt eines im Prinzip totalitären Prozesses, dem er de facto kaum entrinnen kann. Totalitär werden diese Modelle, weil sie nicht nur dazu benutzt werden, um über das Wetter und das Klima zu sprechen, sondern weil sie eingesetzt werden, um an ihnen das gesamte menschliche Handeln zu beurteilen und auszurichten. Alle unsere Handlungen im technologischen oder im wirtschaftlichen, aber auch im kulturellen Bereich sollen dazu dienen, die prognostizierte Klimakatastrophe zu verhindern. So dienen künstlerische und kulturelle Projekte den Klimaforschern vor allem dazu, der an der konkreten Erfahrung klebenden Bevölkerung klarzumachen, was vor sich geht, ohne dass diese es bemerken. In diesem Totalitätsanspruch nimmt die Klimaforschung quasi religiöse Züge an. Sie ist in diesem Sinne das genaue Komplementärprojekt zur Ökonomisierung der Gesellschaft, in der in den letzten Jahrzehnten alles gesellschaftliche Handeln sich an der Ökonomie als Sinnsystem orientierte. Gleichwohl wollen natürlich auch die Klimaforscher eine Bewusstseinsveränderung der Menschen erreichen, damit diese ihr Handeln verändern. Diese gelingt aber nur, wenn Menschen in ihrer Akteursrolle ernst genommen werden. Dazu müssen die mathematischen Modelle, die uns scheinbar eine Welt vorführen, in ihrem instrumentellen Charakter erkannt werden. Beginnt die Mathematik, die Welt eins zu eins zu definieren, gewinnt ihre Darstellungsform totalitären Charakter. Die Einheit der Welt, der Mathematik, ist keine erlebte und erfahrene, sondern eine formal konstruierte, die deshalb auch monologisch gesetzt werden kann. Damit wird nur der Allmachtsanspruch mathematischer Modelle in die Schranke gewiesen, nicht aber deren Notwendigkeit. Ziel muss es sein, die mathematischen Verfahren auf konkrete Lebenspraxen zu beziehen, in der Menschen durch sinnlich praktisches Tun gemeinsam neue Lebensformen ausprobieren und entwickeln. Dieser Einsicht verdankt sich das Projekt Überlebenskunst, an dem wir zusammen mit der Kulturstiftung des Bundes arbeiten und wo einige Mitarbeiter auch hier heute Abend präsent sind im Saal, worüber ich mich sehr freue. An ihm werden zurzeit mit einer Vielzahl von Künstlern und Kulturschaften alternative Lebensentwürfe erprobt. Eines dieser Lebensmodelle, um ein Beispiel zu geben, ist der Garten oder besser das Leben und Arbeiten mit und in dem Garten. Auch bei dem Beispiel des Gartens geht es nicht darum, dass wir alle Gärtner werden. Es geht darum, ein Lebensmodell in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen, an dem die für unser Leben existenzielle Beziehung Mensch-Natur erprobt wird. Der Garten ist das Symbol für das Leben schlechthin. Hier bauen wir das Gemüse und Obst an, von dem wir uns ernähren. Hier können wir aber auch erfahren, wie der Same gesät wird, wie er aufgeht und die Pflanze wächst, die schließlich Früchte trägt. Wir können also einem Lebenszyklus folgen. Wir erleben dabei, welche Rolle die Umwelt spielt. Wir erfahren den Einfluss von Regen, Sonne, Wind und auch die Bedeutung des Bodens. Als Gärtner sind wir aktiver Teil dieses Geschehens. Wir beeinflussen es, indem wir zum Beispiel den Zeitpunkt des Säens und Erntens bestimmen. Wir tun dies aber immer unter der Beachtung natürlicher Abläufe und Ereignisse. Wir gestalten im Garten die Natur formt aber auch uns. Wir lernen von ihr. Vielen Dank.